Wir feiern ja dieses Jahr 500 Jahre Reformation und wir erinnern uns in diesem Jahr so an die ganz großen Überzeugungen des christlichen Glaubens. Überzeugungen, mit denen unser Glaube steht und Überzeugungen, mit denen unser Glaube fällt. Und ich möchte mit euch heute über einer dieser Grundüberzeugungen sprechen. Wenn du heute Morgen zu Gast bist und so mit Kirche, mit Glauben, mit Jesus noch nicht so viel zu tun hast, nicht so viel anfangen kannst, dann ist es super, dass du da bist, weil am Ende der Predigt wirst du sehen, was so für unseren Glauben ganz, ganz entscheidend wichtig ist und warum wir so Jesus lieben und warum wir so Jesus verehren und immer so viel über Jesus am Reden sind. Johannes, einer der engsten Freunde von Jesus, der so Wegbegleiter seines Lebens war, Augenzeuge seines Wirkens, der hat ein Buch über Jesus geschrieben, ein Buch, was in der Bibel zu finden ist. Und da berichtet er uns über ein Gespräch. In diesem Gespräch ging es um die simple Frage, ey, wie werde ich mit Gott verbunden? Oder wie bekomme ich das ewige Leben nach dem Tod? Oder um es ganz simpel zu sagen, wie komme ich in den Himmel? Und Jesus beantwortet diese Frage mit einem Bild, mit einer Metapher, die ziemlich radikal ist. Bei Jesus ist das manchmal so. Manche Themen sind radikal, sind schwarz oder sie sind weiß. Sie sind entweder oder, heiß oder kalt. Und manche Leute, die nehmen diese Botschaft mit Freuden an, was da kommt, und manche Leute lehnen sie auch von Herzen ab. Manche Leuten fließen sofort Freudentränen übers Gesicht, wenn sie diese Botschaften annehmen, und für manche Leute ist das nur irritierend und sie winken so kopfschüttelnd ab. Und über einer dieser heißen Themen, über eines dieser Themen möchte ich heute mit euch sprechen und den Text lesen, den eben Johannes, der Freund von Jesus, aufgeschrieben hat, in seinem dritten Kapitel, in seinem Lebensbericht über Jesus. Ihr könnt das hier oben mitlesen. Einer der führenden Männer des jüdischen Volkes, ein Pharisäer namens Nikodemus, der suchte Jesus einmal bei Nacht auf. Rabbi, sagte er zu ihm, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat. Denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus entgegnete, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, dann kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, denn nochmal geboren werden, wandte Nikodemus ein. Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Jesus erwiderte, ich sag dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, dann kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Darum sei nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Du hörst zwar sein Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht, das weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Aber wie kann das geschehen? Fragte Nikodemus. Du als Lehrer Israels weißt das nicht, entgegnete Jesus. Ich will dir etwas sagen. Wir reden von Dingen, die wir kennen. Das, was wir bezeugen, das haben wir gesehen. Wir bezeugen es, aber ihr nehmt es nicht an. Und da ihr mir nicht einmal glaubt, wenn ich über die irdischen Dinge zu euch rede, wie werdet ihr mir denn dann glauben können, wenn ich über die himmlischen Dinge zu euch rede? Es ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen. Der Einzige, der dort war, ist der aus dem Himmel herabgekommen ist, der Menschensohn. Damit meint Jesus sich selber. Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden. Damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Jesus bekommt Besuch mitten in der Nacht von Nikodemus. Nikodemus, das verrät uns Johannes, ist einer der führenden Männer des jüdischen Volkes. Er ist Teil des Hohen Rates der Juden. Das verrät uns, Nikodemus wird ein alter Mann gewesen sein. Denn sonst hätte er so einen Post niemals inne gehabt. Das sowas war für die älteren Männer, die Leute, die sehr erfahren waren, aufgehoben. Und das verrät uns auch, Nikodemus ist ein sehr reicher Mann. Er wird viel Geld haben, er wird viel Besitz haben, er wird sehr, sehr wohlhabend sein. Nikodemus hat etwas aus seinem Leben gemacht. Jesus nennt ihn hier ein Lehrer Israels. Das war damals ein stehender Begriff, ein Termitus Technicus. Dieser Mann ist hochgebildet. In seinem Büro werden ganz viele Auszeichnungen hängen und bedeutende Abschlüsse seiner akademischen Laufbahn. Wahrscheinlich hängen da auch alle möglichen Fotos mit irgendwie den Reichen und den Schönen und den Mächtigen, weil man kannte Nikodemus. Und mit Nikodemus gesehen zu werden, das war schon eine tolle Sache. Nikodemus ist Pharisäer und damit ein Mann mit sehr hohen moralischen Werten, mit großen moralischen Prinzipien. Und er ist niemand, der irgendwie mal zu tief ins Glas schaut oder irgendwie komische Frauengeschichten so nebenbei am Laufen hat oder nicht weiß, wie man mit Geld umgehen kann. Er ist jemand, der sich für Menschen engagiert. Und er hat sich große Verdienste erworben im Einsatz für das jüdische Volk. Und Nikodemus ist jemand, der weiß, was er glaubt. Nikodemus ist kein geistlich Suchender. Er ist niemand, der irgendwie auf einer spirituellen Reise unterwegs ist und nicht genau weiß, wo er denn hin will. Er weiß, was er glaubt und warum er es glaubt. Er ist ein Gelehrter, er kann seinen Glauben erklären. Als er in dieser Nacht zu Jesus geht, da kommt er als Repräsentant des gesellschaftlichen Establishments zu Jesus. Er sagt, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist. Man muss jetzt noch Folgendes wissen. Die meisten jüdischen Führer, die hatten große Probleme mit Jesus. Die waren Jesus eher sehr feindselig gegenüber eingestellt, weil sie mochten ihn nicht, denn Jesus hatte das Volk hinter sich. Das Volk, das liebte Jesus, das feierte Jesus. Und dadurch hatte Jesus unglaublichen Einfluss. Und die Führer haben sich jetzt gefragt, ey, was macht Jesus mit diesem Einfluss? Was macht er mit der Macht, die er hat? Es gab aber auch ein paar, die glaubten, ey, mit Jesus könnte man doch reden. Man könnte voneinander profitieren. Und für die spricht Nikodemus her. Aber weil die anderen aus dem Establishment das nicht mitbekommen sollen, kommt er eben in der Nacht. Und was er möchte, er möchte mit Jesus ein bisschen Ping-Pong spielen, ein paar Bälle zuwerfen, rausfinden, Jesus, was willst du? Können wir dir vielleicht helfen? Sollen wir dir ein paar Türen aufschließen? Wir haben Macht, wir können ein paar Dinge für dich regeln, aber vielleicht kannst du auch uns helfen. Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat. Denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus entgegnet, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, dann kann er das Reich Gottes nicht sehen. Hier ist die Metapher, die Jesus benutzt und die ich vorhin meinte, über die ich reden möchte. Von Neuem geboren werden. In Vers 7 sagt es Jesus ja sehr direkt. Ihr müsst von Neuem geboren werden, damit ihr das Reich Gottes sehen könnt. Ich weiß nicht, ob du schon mal jemand gehört hast, wie jemand gesagt hat, ich bin ein wiedergeborener Christ. Kennt ihr diese Formel? Vor ein paar Jahren war das noch sehr gang und gäbe, dass jemand gesagt hat, ich bin ein wiedergeborener Christ. Und was er damit eigentlich meinen wollte, ist, dass er sagen wollte, ja, ich bin wirklich überzeugter Christ. Ich nehme meinen Glauben sehr ernst. In den letzten Jahren hört man das nicht mehr so oft, was ich eigentlich total gut finde. Denn was bitte soll das sein? Ein wiedergeborener Christ. Damit weiß doch keiner mehr, was anzufangen. In Amerika ist das aber immer noch sehr stark so. Da nennen sich Christen sehr gerne Born Again Christian. Wobei das total negativ ankommt. Also wenn du deinen Kollegen irgendwie erzählst, ich bin ein Born Again Christian, dann hast du direkt bist du direkt in so einer negativen Schublade drin. Ja, wenn du deinen Nachbarn sagst, ey, ich bin ein Born Again Christian, dann kriegt er mehr oder weniger Pickel, weil er die Sorge hat, dass da irgendwas passieren könnte. Die Schublade, die mir dann nämlich aufgeht, ist, wenn du sagst, ich bin ein Born-Again-Christian, ist die, dass die Schublade ist, ja, das sind in der Regel eher sehr anstrengende Menschen, sehr temperamentvoll, sehr emotional, sehr sture, viel zu überzeugte Menschen, die irgendwie auf alles mögliche Antworten haben, die oft eine sehr, sehr krasse Vergangenheit hinter sich haben. Und während sie dann irgendwie ihr Leben vor die Wand gefahren haben, dann irgendwie Gott begegnet sind. Und es sind Leute, die sind in der Regel eher so am Ende der gesellschaftlichen Leiter zu finden. Und im Gegensatz zu früher, zu ihrem vorigen Leben, sind sie heute eben sehr moralisch unterwegs, sehr, sehr, sehr konservativ, sehr traditionell. Nikodemus ist das genaue Gegenteil davon. Nikodemus ist gebildet, er ist gelehrt, er ist ein Kopfmensch. Er gehört zu den Intellektuellen, er gehört zu den Erfolgreichen, er gehört zu den Zufriedenen. Er ist vielleicht so eine Art Roman Herzog, könnte man sagen, wenn er so die Nachrufe verfolgt hat in den letzten Wochen. Und zu ihm sagt Jesus, du musst von Neuem geboren werden. Du nicht auf der Suche, nicht in der Krise, nicht der Verlierer in der Gesellschaft, du ganz oben auf der Leiter, du musst von neuem geboren werden. Und er sagt das zu Nikodemus, obwohl Nikodemus ein Pharisäer ist, also eine sehr, sehr gute Person. Jemand, der nach ganz strengen religiösen Regeln lebte. Nikodemus hat nichts aus seiner Vergangenheit irgendwie aufzuräumen. Er hat auch nichts, was er zutiefst bereut. Nikodemus ist eigentlich total clean. Und zu ihm sagt Jesus, du musst von neuem geboren werden. Mit anderen Worten, alles, was du in deinem Leben bisher erreicht hast, das zählt nichts. Alles, was du hier gereicht hast, was du gelebt hast an großen moralischen Prinzipien und Werten, all das zählt nichts, wenn du in das Reich der Himmel kommen willst, wenn du bei Gott landen willst. Dass Jesus das zu einem Nikodemus sagt, heißt eigentlich nichts anderes, dass wir alle von neuem wiedergeboren werden müssen. Denn Nikodemus ist eine wirklich sehr, sehr gute Person. Der war ein wirklich guter. Jesu Lehre von der Wiedergeburt oder von dem von neuem geboren werden ist nicht ein Ruf nach mehr Religion und nur ein Ruf nach noch größerer Moral, wie das so der Eindruck ist, wenn man irgendwie so mit Born Again Christians zu tun hat. Es ist eine Ansage an alle, die auf Religion und Moral setzen, die meinen, dass sie so zu Gott kommen werden. Was Jesus hier eigentlich macht, ist, dass er so den klassischen Selbstverteidigungsmechanismus uns nimmt. Unsere Ausrede, warum wir Gott nicht brauchen, warum wir Glauben nicht brauchen, warum wir sagen, dass wir Glaube nichts für mich ist, ist doch, dass wir denken, ach Glaube, das ist irgendwas für gebrochene Menschen. Glaube ist was für die starke Außenseiter sind, für Leute, die emotional sehr instabil sind. Für Leute am Ende der Leiter der Gesellschaft, die Hilfe brauchen, die sich irgendwo festhalten müssen, die irgendwie eine Krücke brauchen, damit sie das Leben irgendwie schaffen. Und wo es gut ist, dass es irgendwann mal so ein Wendepunkt war, wo der Glaube ihnen irgendwie geholfen hat, doch ein bisschen stabiler zu werden. Aber ich brauche das nicht. Das Ding ist nur aber, Jesus steht hier nicht vor einem gebrochenen Menschen. Jesus steht hier vor jemandem, der sein Leben zusammen hat, der erfolgreich ist, der eine bessere Person ist, als du und ich jemals sein werden. Und zu ihm sagt er, wenn du in den Himmel möchtest, dann musst du von neuem geboren werden. Dann zählt nichts von alledem, was du bisher geleistet hast. Jesus sagt nicht, was wir so einer Person sagen würden. Wir würden doch sagen, Mensch, Nikodemus, du bist echt ein toller Kerl, feiner Kerl, Wahnsinn, was von dir ausgeht, Wahnsinn, was du aus deinem Leben gemacht hast, Wahnsinn, was du für tolle Dinge getan hast, Mensch, jetzt bist du schon so weit. Ey, das kleine Stückchen, ey, da wird Jesus dich doch eben ziehen, Gott ist doch mega happy mit dir, ist glücklich über dich und das ist alles gar kein Problem. Nein, genau du, sagt Jesus, du fängst bei Null an. Du musst von Neuem geboren werden. Da muss etwas ganz anderes in dein Leben hinein. Da muss eine ganz andere Qualität rein, damit du irgendwie in Verbindung kommen kannst mit Gott. Ist das nicht eine krasse Botschaft, die Jesus hier bringt? Ist das nicht heftig, was er hier sagt? Und ich meine, was für eine demotivierende Ansage an alle, die so versuchen, gute Menschen zu sein, die ihr Leben dafür geben, moralisch echt sauber zu leben. Aber für Gott sind Gewinner und Verlierer, gute Menschen und schlechte Menschen, geistlich gesehen, auf derselben Stufe. Ich möchte es nochmal sagen. Für Gott sind schlechte Menschen und gute Menschen, die Verlierer der Gesellschaft und die Gewinner der Gesellschaft, geistlich gesprochen, auf derselben Stufe zu sehen. Was meint ihr? Wer findet so eine Botschaft gut? Wer findet so eine Botschaft gut? Die Elite? Das bürgerliche Establishment? Ganz bestimmt nicht. Aber die Außenseiter und Verlierer, die ihr Leben versaut haben, die in der Gosse gelandet sind, die bei den Schweinen sind, die lieben das. Die lieben das Evangelium. Die nehmen es mit Freuden an. Jesus sagt an einer Stelle, Betrüger und Prostituierte kommen eher in den Himmel als die Reichen und Guten. Warum? Weil sie bessere Menschen sind? Nein, sind sie offensichtlich nicht. Aber sie nehmen es mit Freuden an. Sie sagen, genau das ist, was ich brauche. Genau das ist, was ich brauche. Die aus ihrem Leben was gemacht haben, die gearbeitet haben, die sich angestrengt haben, die versucht haben, gut zu leben, die finden so eine Botschaft blöd. Die finden so eine Botschaft kacke. Die wollen belohnt werden. Die wollen, dass sie etwas kriegen für die ganze Anstrengung, die sie hinter sich haben. Die wollen nicht gesagt bekommen, zählt alles nichts. Du musst von vorne anfangen. Du musst was anderes in dein Leben hinein. Wenn du heute Morgen hier bist und denkst, ey, wenn du wüsstest, was ich auf dem Kerbholz habe, Gott wird mich niemals angucken, dann habe ich eine gute Botschaft für dich. Du bist nicht ein Zentimeter weiter zurück oder weiter entfernt von Gott als die beste Person, die du in unserer Mitte finden kannst. Such die edelste Person, die du in ganz Hamburg oder in ganz Deutschland finden kannst. Du bist nicht ein Zentimeter weiter hinten an, wenn es um die Frage geht, wie du vor Gott stehst. Was aber heißt das jetzt, von neuem geboren zu werden? Worüber redet Jesus hier? Nikodemus sagt zu Jesus: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat. Denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Und dann übernimmt Jesus: Ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, dann kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus wird in diesem Gespräch noch zwei ganze Fragen stellen und ansonsten wird er ziemlich still sein. Wir hören ansonsten gar nichts mehr von Nikodemus. Jesus redet Nikodemus geradezu an die Wand. Man hat auch den Eindruck, er verändert einfach das Thema. Das tut er nicht, das werden wir gleich sehen. Aber Jesus, Nikodemus hat noch nicht mal gesagt, was er überhaupt will. Da redet Jesus schon drauf los. Nikodemus steigt ja mit der Aussage ein: Jesus, du bist ein Lehrer. Das ist die Kategorie, in der er Jesus betrachtete, wie er Jesus behandeln wollte. Das war so die Schublade, in der Jesus drin steckte. Und genau das es ist, was Jesus ihm aber die ganze Zeit im Verlauf des Gespräches ausreden will, wo er ihm klar macht: Nein, ich bin nicht dein Lehrer, Nikodemus, ich bin dein Retter. Du, Nikodemus, brauchst mich nicht als Lehrer, du brauchst mich als Retter, sonst wirst du das Reich Gottes nicht sehen. Schauen wir uns das ein bisschen an. Nikodemus beginnt das Gespräch mit der Feststellung: Gott muss mit dir sein, denn sonst könntest du solche Wunder nicht tun. Jesus geht da ganz witzig drauf ein in Vers 13, indem er sagt: Ey, Gott ist nicht nur mit mir, ich komme aus dem Himmel. Ich habe da gelebt. Ich habe ein bisschen mehr mit Gott zu tun, als du dir so vorstellen kannst. Und dann sagt er in Vers 14: Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn, also damit meint er sich selbst, erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Jesus greift hier auf so ein bisschen auf so eine skurrile, merkwürdige Geschichte aus dem Alten Testament zurück, um etwas über sich zu sagen. Man kann das nachlesen in 4. Mose 21. Die Israeliten waren damals auf dem Weg durch die Wüste und dann wurden ganz viele aus dem Volk von Schlangen gebissen. Und ganz viele starben dann aufgrund dieses Schlangenbisses. Und jetzt liegen ganz viele im Sterben. Die meisten bekamen Krämpfe am ganzen Körper, hohes Fieber, starke Schmerzen, weil das ganze körperliche System war voll von Gift. Und jetzt sagt Gott zu Mose: Mach dir eine Schlange aus Bronze und befestige sie oben auf einem Stab. Bau dir eine Schlange aus Bronze, befestige sie auf einen Stab, stell sie in die Mitte und jeder, der da angekrochen kommt und auf diese Schlange sieht, der wird gesund werden. Und Mose machte genau das und das passierte tatsächlich. Alle, die auf diese bronzene Schlange starrten, die wurden gesund. Und an diese Geschichte erinnert jetzt Jesus den Nikodemus und sagt: Ich werde auch erhöht werden. Ich werde auch erhöht werden. Du, Nikodemus, musst mich aus einem ganz anderen Licht betrachten. Du denkst, Gott hat mich gesandt, um zu lehren. Aber ich bin nicht nur ein Lehrer. Ich bin nicht nur ein Vorbild. Ich bin nicht nur ein Helfer. Du brauchst nicht mehr Lehre. Denn du wirst nicht durch meine Lehre und wenn du dich daran hältst und dein Bestes gibst, irgendwie in den Himmel kommen, weil Gott am Ende dann irgendwie ein bisschen erbarmt hat, weil du warst ja schon so ein guter Typ und so. Nein, so funktioniert das nicht, sagt Jesus. Du brauchst neues Leben. Du brauchst einen Retter. Ich bin gesandt, um dich zu retten und dir neues Leben zu geben. Ich werde erhöht werden, damit all das Gift aus deinem System kommt. Damit du vor dem Tod bewahrt wirst, damit du leben kannst. Deswegen komme ich. Diese Metapher der Wiedergeburt, dieses Bild der Wiedergeburt, das macht dir jetzt völlig klar, dass wir aus uns selber heraus überhaupt keine Chance haben, irgendwie gerettet zu werden. Aber jetzt ist die Frage: Wie werden wir denn jetzt gerettet? Wie kommen wir denn jetzt in den Himmel? Und jetzt sind wir beim Thema der Predigt. Allein durch den Glauben. Allein durch den Glauben an diesen Retter Jesus Christus. Vers 14 bis 16. Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Paulus sagt dasselbe in diesem berühmten Kapitel Römer 3, was Martin Luther neu entdeckte und damit mehr oder weniger die ganze Reformation auslöste. Römer 3, 26. Gott allein ist gerecht und spricht den von seiner Schuld frei, der an Jesus Christus, hab's nichts gehört, aber, oder Römer 5, Vers 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Glauben, das wissen die meisten von euch, heißt eigentlich nichts anderes als Vertrauen. Glaube heißt Vertrauen, persönlich für sich annehmen, persönlich für sich ergreifen. Glauben heißt, ich setze mein ganzes Vertrauen darin, in den Himmel zu kommen. Nicht auf meine Taten, nicht auf meine Erfolge, nicht auf meine moralischen Werte, Prinzipien, das, was ich lebe, das, was ich erreicht habe, sondern ich setze mein ganzes Vertrauen an das Kreuz von Golgatha, wo Jesus für mich gestorben ist, den Tod besiegt hat, meine Schuld getragen hat. Das umklammere ich, das halte ich mit Haut und Haaren fest. Darauf hoffe ich durch mein ganzes Leben hindurch. Das heißt, durch Glauben gerettet zu werden. Den meisten von uns geht es irgendwie so, dass wir denken, ey, das ist doch irgendwie echt wenig. Allein aus Glauben gerettet zu werden, das ist doch nicht viel. Für alles, was im Leben zählt, muss man doch irgendwie hart arbeiten, muss man sich richtig doll anstrengen. Das mag so sein. Aber denken wir nochmal das Bild der Geburt. Niemand bringt sich selbst zur Welt. Dass ein Kind zur Welt kommt, ist die Arbeit der Mutter. Sie leidet, sie arbeitet, sie hat die Schmerzen, sie bringt es raus, sie blutet und in ihrem Blut kommt das Kind ins Leben. Ich weiß, wovon ich rede. Ich war dreimal dabei, zum Glück nur als Zuschauer, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Aber dass du von Neuem geboren wirst oder geneuem bist, ist die Arbeit eines anderen. Dass du von Neuem geboren wirst, ist die Arbeit eines anderen. Jesus sagt, es hängt von mir ab, ich rette dich, ich bin die Mutter. Von Nikodemus lesen wir nochmal in Johannes 19. Jesus ist erhöht worden, er hängt am Kreuz, er ist gestorben. Und dann lesen wir von Vers 38 an Folgendes. Nachdem das alles geschehen war, bat Josef aus Arimathea um die Erlaubnis, den toten Jesus vom Kreuz abnehmen zu dürfen. Pilatus erlaubte es ihm, und so ging er zum Kreuz und er nahm den Leichnam ab. Auch Nikodemus, der Jesus einmal nachts aufgesucht hatte, kam und brachte etwa 30 Kilogramm einer Mischung aus Myrrhe und Aloe. Mit diesen wohlriechenden Salbölen wickelten sie den Leichnam Jesu in Leintücher ein. In der Nähe der Hinrichtungsstätte lag ein Garten. Dort gab es ein in das Fels gehauenes, noch nicht benutztes Grab. In dieses nahegelegene Grab legten sie Jesus. Was man jetzt wissen muss und was total spannend ist, was Josef und Nikodemus hier machen, war damals Frauenarbeit. In der ganzen Antike machten das nur Frauen. Aber hier bei Jesus sind es zwei alte, reiche Männer, die tun, was sonst nur Frauen machen. Sie nehmen diesen toten Körper von Jesus vom Kreuz ab. Sie legen ihn hin, diesen Körper, wo man Jesus kaum noch dran erkennen ist, weil er so voller Blut ist, weil er kaputt ist, weil er kaputt gehauen ist. Sie versuchen irgendwie diesen geschundenen Körper mit dem Öl und den wohlriechenden irgendwie zu bearbeiten, um irgendwie was Nettes draus zu machen, legen die Leichtüber und legen das zu und dann schleppen diese beiden alten, reichen Männer, stellt euch diese Szene vor, machen das, was nur Frauen machten, sie persönlich, und schleppen diesen toten Kadaver, diesen toten Körper von Jesus in ein nächstgelegenes Grab, was irgendwie frei ist und was noch nicht benutzt worden war. Jesus muss diesen alten Gelehrten erfasst haben. Er verstand es wahrscheinlich spätestens, als Jesus am Kreuz erhöht, leidend hing. Wessen Arbeit, wessen Schmerz es ist, das ihn von Neuem geboren werden lässt. Jesus ist die Mutter. Jesus leidet und er stirbt in seinem Blut, um uns zu gebären. Er verliert die Liebe des Vaters, damit wir sie haben können. Und warum das alles? Vielleicht hat er sich erinnert an das, was Jesus gesagt hatte damals im Gespräch. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, die ihm vertrauen, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Wenn du heute Morgen da bist und mit Jesus, mit Glauben, mit Kirche noch nicht so viel anfangen kannst, das ist das Einzigartige im christlichen Glauben. Das unterscheidet den christlichen Glauben von allen anderen Religionen, Weltanschauungen, Philosophien, die du überall auf dieser Welt irgendwie antreffen kannst, dass Gott für dich arbeitet, dass Gott für dich leidet, dass Gott sich für dich hinnimmt und hingibt. Und alles, was du tun kannst, ist das anzunehmen, zu sagen, ich ergreife es, ich vertraue darauf, ich setze mein Vertrauen auf all das. Es gibt keine Schuld, die zu groß ist, keine Sünde, die zu heftig ist, kein Leben, was zu verfutscht ist, kein Leben, was moralisch zu sehr versaut ist, als dass Gott nicht mit deinem Leben nochmal was Neues anfangen könnte. Denn es geht darum, dass Gott dir ein neues Leben schenkt, was nichts mit dir selber zu tun hat. Es wird dir etwas Neues geschenkt, du wirst von Neuem geboren. Gott schenkt dir ein komplett neues Leben. Und das ist der Grund, warum wir Christen Jesus so lieben. Warum wir Jesus so ehren, warum wir ihn anbeten, warum wir ihn nachher mit Liedern anbeten werden, weil Jesus uns gerettet hat und er das alles für uns gemacht hat. Er unsere Mutter ist, geistlich gesehen. Aber das neue Leben brauchst du, um nach dem Tod im Himmel zu sein, um bei Gott sein zu können. Das musst du glauben. Deswegen heißt die Predigt allein der Glaube oder einer der großen Überzeugungen unseres christlichen Glaubens, allein der Glaube, wie Martin Luther es formuliert hat. Ein ganz simples, ernsthaftes, gesprochenes Gebet reichte, um Jesus kennenzulernen. Jesus, ich glaube dir. Jesus, ich setze all mein Vertrauen auf dich. Und dann schenkt dir Gott neues Leben, einen neuen Anfang. Darfst du das Reich Gottes sehen, wird der Himmel dein. Für die, die mit Jesus schon unterwegs sind, die Jesus-Liebhaber sind, möchte ich es auch anwenden. Jesus sagt hier in dem Text, dass wenn wir von Neuem geboren werden, dann können wir das Reich Gottes sehen. Das Leben bleibt ja im Prinzip das Alte. Die Dinge sind ja gleich wie vorher, aber all das siehst du auf einmal aus einer anderen Perspektive. Siehst du auf einmal aus einem anderen Licht, bewertest du das Leben aus einem anderen Zusammenhang heraus. Und jetzt gilt es, das, was wir Neues sehen, dann auch auszuleben. Wir sollen es nicht nur angucken und bewerten und sagen, gut, das sortieren wir jetzt anders ein, sondern es gilt dann, dieses neue Leben auch auszuleben. Ich möchte euch ein Beispiel geben, was ein bisschen an Tim Keller angelehnt ist, von dem ich etliche Gedanken für die Predigt genommen habe und was mir ganz genauso geht. Manchmal ist das so, dass Leute aus meiner Gemeinde auf mich zukommen und sagen, Mensch, ich hatte dir neulich doch mal erzählt und dass das und das passiert ist und du wolltest doch dies und jenes machen. Hast du daran gedacht? Und dann sage ich, ohne groß nachzudenken, ja, natürlich habe ich daran gedacht, klar, weiß ich doch, gar keine Frage, ey, ist morgen erledigt. Morgen bin ich damit fertig. 30 Sekunden später checke ich meiner Zeit, Moment mal, ich habe gerade total gelogen. Ich hatte das überhaupt nicht mehr auf der Platte. Ich hatte es total vergessen. Und ich habe gerade aber den Eindruck erweckt, als wüsste ich es noch ganz genau, als hätte ich es voll präsent, als wüsste ich genau, ich werde das morgen erledigen. Meiner Frau Bianca, der wäre so etwas nicht passiert. Meine Frau hätte einfach gesagt, oh, tut mir leid, habe ich total vergessen. Aber ich kümmere mich drum. Morgen kriegst du Bescheid, morgen kümmere ich mich darum. Warum lüge ich? Warum habe ich an dieser Stelle gelogen? Deswegen, weil ich will, dass meine Gemeinde denkt, dass ich ein wunderbarer Pastor bin, der, was immer man ihm auch erzählt, der abspeichert, noch weiß, wie es gerade um die Oma steht und dem Enkel und was in der Schule gerade los ist und was Gesundheit sich ergeben hat und dass ich das alles präsent habe und genau weiß und mir alle To-Dos genau aufgeschrieben habe und jeder sicher sein kann, wenn er mir was sagt, ich werde mich auch bombensicher drum kümmern, es wird alles in Ordnung haben, man ist sicher. Diesen Eindruck will ich vermitteln. Was mache ich jetzt damit? Ich kann Jesus, wie es Nikodemus wollte, als Lehrer behandeln. Dann sage ich, Mist, ich bin dem Lehrer nicht gefolgt. Der Lehrer hat gesagt, ihr sollt nicht lügen. Der Lehrer hat gesagt, euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein. Das war nicht gut. Ich muss mich ändern. Ich muss in Zukunft gucken, dass ich ehrlicher werde und meine Herzrichtung Ehrlichkeit voranbringen. Ich kann Jesus aber auch wie mein Retter sein lassen und das Evangelium an mir persönlich anwenden und sagen, Moment, ich habe nicht nur irgendwie an der Oberfläche gesündigt, als ich gelogen habe. Unter der Oberfläche in meinem Herzen habe ich was ganz anderes gemacht. Ich habe etwas anderes in meinem Leben als meinen Herrn und meinen Retter behandelt. Ich wollte Sinn und Bedeutung darüber haben, was Leute über mich denken, wie Leute mich einschätzen, was sie für eine Meinung über mein Leben haben. Jesus kam in die Welt und ist für mich gestorben, weil er mich so super wichtig findet, so bedeutend findet, so einzigartig findet. Wie kann ich jetzt seine Liebe weniger erachten, als das, was andere Leute eventuell möglicherweise vielleicht über mich denken könnten? Wenn ich jetzt Jesus meine Sünde bekenne, dann ist er nicht nur ein Lehrer, sondern ist er auch mein Retter. Der nicht nur irgendwie für die Sünde an der Oberfläche, sondern wirklich für mein falsches Herz, für mein altes, falsches Herz mir Vergebung schenkt, einen Neuanfang gibt, in seiner Treue fest zu mir steht und mir die Möglichkeit gibt, neu anzufangen. Und weil ich checke, dass Jesus so gut zu mir ist und mir vergibt und Gnade schenkt, schmilzt mein Herz. Schmilzt mein Herz. Ich bin neu dankbar für das Evangelium. Ich bin neu dankbar für diesen Jesus. Mein Herz schmilzt und ich sage, Jesus, ich will, dass du das Wichtigste und Beste und Größte in meinem Leben bist. Und du bist wichtiger als das, was XY eventuell vielleicht über mich denken könnte, wie ich sagen könnte, oh, ich habe es vergessen, ich muss mich nochmal drum kümmern. Neues Leben empfangen zu haben, heißt nicht nur, dass man irgendwie aus einer neuen Perspektive die Dinge betrachtet, also irgendwie auf einer Makroebene von oben runter, sondern dass man auf einer Mikroebene, auf einer kleinen Ebene tatsächlich auch das Leben auslebt. Paulus hat da auch drüber gesprochen, dass er sagt, in unserem Herzen gibt es so diese beiden Seiten, das neue Leben, aber auch den alten Matthias. Und er hat gesagt, ihr müsst euch konzentrieren auf das neue Leben, dass das neue Leben Gestalt in euch gewinnt und in den kleinen Matthias, den alten Matthias klein haltet. Ich bin am Schluss. Allein aus Glauben ist eine biblische Überzeugung, mit dem unser Glaube steht und fällt. Du kannst versuchen, das Ding zu relativieren oder zu umgehen, aber du wirst es durch das ganze Neue Testament felsenfest verankert finden. Und für mich ist diese Überzeugung allein aus Glauben echt ein riesiger Fels, weil ich weiß, es hängt nicht von meiner Tagesform ab, ob ich in den Himmel kommen darf. Ich weiß, es hängt nicht davon ab, ob ich moralisch immer alles richtig mache, ob ich ein ethisch großer Mann bin, ob ich eine edle Persönlichkeit werde oder einfach nur stolper von Tag zu Tag. Mein Heil, meine Errettung hängt von Christus ab, ein Fels, unerschütterlich. Und alles, was ich tun darf, ist ihm zu glauben. Und das gibt meinem Leben so viel Stabilität, so viel Klarheit, so viel Trost. Gerade an den Tagen, wo ich die schlechteste Version bin von dem, was ich eigentlich sein will. Allein der Glaube. Ich will beten mit uns. Jesus, ich möchte dir danken, dass du in deinem Blut unter Schmerzen und größter Arbeit uns geboren hast, uns wiedergeborenes Leben schenkst, neues Leben, was wir ergreifen dürfen, was wir geschenkt bekommen, wenn wir dir vertrauen. Und Jesus, dafür lieben wir dich, dafür beten wir dich an, dass wir wissen, unser Heil, der Himmel, hängt nicht davon ab, ob ich alles immer richtig mache, alles richtig hinkriege, moralisch immer sauber, perfekt bin, der perfekte Elternteil bin, der perfekte Freund, der perfekte Arbeitnehmer, der perfekte Arbeitgeber. Es hängt von anderen Dingen ab, nämlich von dir. Ich danke dir für den Frieden, für die Ruhe, die Gelassenheit, die das hineinbringt, dass ich nicht täglich beweisen muss, dass ich es wert bin, dein Kind zu sein, sondern dass die ganze Arbeit bei dir hängt, mir etwas zu schenken. Und danke, dass es du uns Glauben geschenkt hast, darauf setzen zu dürfen, unser Leben darauf verwenden zu dürfen, weil wir dich kennengelernt haben, weil wir dich lieben gelernt haben, weil du großartig bist. Jesus, wir wollen dir jetzt Danke sagen, wir wollen dich bestaunen, weil du es wert bist. Amen.